schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Wir sprechen heute über ein Thema, über das man oft zögert zu sprechen, über Meditation. Katrin, du bist hier mit in der Leitung?
Ja, hallo Tom, grüß dich.
Hallo, wir sind ja heute nicht im selben Raum. Ich bin aus der Schweiz, du bist in Frankfurt. Wie wir darüber gesprochen haben, dieses Thema zu wählen, haben wir einfach auch darüber gesprochen, Meditation ist immer etwas, wo man zögert, ob man das überhaupt in Worte fassen soll, ob man das zerreden soll. Aber gleichzeitig kamen wir zum Schluss, eigentlich ist es wichtig, über Meditation zu reden. Warum denkst du, ist es wichtig, über Meditation zu reden?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum ist es wichtig, über Meditation zu reden? Weil ich habe auch gedacht, während wir darüber vorher gesprochen haben, über die Bedeutung von Sprache zu reden. Und hier kommen diese zwei Seiten irgendwie rein. Warum ist es wichtig, über Meditation zu reden? Hat auch etwas mit der Bedeutung oder des Erkennens der Bedeutung von Meditation zu tun, was dann aber auch wiederum mit der Bedeutung von Sprache zu tun hat.
Meditation ist ja eigentlich ein Loslassen von Sprache. Meditation ist eine Erfahrung, in der wir wirklich uns darauf einlassen, was passiert jenseits dessen, was uns eher so an Gedanken durch den Kopf geht, dessen, was zwischen uns so an Sprache hin und her geht. Meditation ist eigentlich das große Loslassen. Wie kommt es, dass man über Meditation reden kann?
Ja, was passiert in dem Feld, das sich öffnet, in Meditation? Was ja auch ein Feld ist, was sich durch alles durchzieht, in dem Sprache dann auch erscheinen kann. Also ein Teil meiner Erfahrung, die auch jetzt in gewisser Weise nicht verlassen wird.
Wenn du sagst, dass die Erfahrung nicht verlassen wird, das heißt, du meinst, dass Meditation etwas ist, dass auch wenn wir einfach miteinander wieder ins Gespräch kommen, trotzdem Teil mit unserer Erfahrung bleibt.
Genau. Genau. Ja, es ist interessant, du hast gesagt, Meditation ist ja etwas, wo wir Sprache erstmal ganz loslassen. Das stimmt, genau, das ist ja die Praxis der Meditation. Stille, Fokus auf nichts Bestimmtes, kein Ausdruck, keine Beziehung zu den Worten, die so in meinem Kopf sich noch bewegen. Und gleichzeitig, wo ich jetzt hier mit dir im Gespräch bin, es ist sehr interessant, weil ich versuche mich genau in diesem Moment über Sprache auf etwas zu beziehen, wovon ich gerade gesprochen habe, was die Dimension ist, die Übung ist, die Sprache loszulassen. Was passiert da?
Vielleicht ist es ja auch mal ganz spannend, auch darüber zu reden, was Meditation eigentlich ausmacht, weil Meditation ist eine Erfahrung, dass da etwas in unserem Bewusstsein auftaucht oder etwas sich in unserem Bewusstsein zeigt, das so ganz anders ist als die, ich sag mal so, die üblichen Inhalte unseres Bewusstseins. Und man merkt das gar nicht, wenn man nicht mit einer Meditationspraxis anfängt. Das Spannende am Anfang einer Meditationspraxis ist, so wie ich das sehe, dass man auf einmal merkt, da ist etwas, das ist mir immer entgangen und das habe ich nie wahrgenommen. Da tut sich ein Raum auf, von dem hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass es ihn gibt. Und vielleicht eine Weise zu versuchen, sich hier verständlich zu machen. Unser Verstand, unser Mind, unsere Aufmerksamkeit ist, und das ist, glaube ich, jedem zugänglich, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, gefüllt von all diesen Dynamiken, die unser Leben ausmachen, die das ausmachen, was unsere Erinnerungen sind, was unsere Eindrücke sind, was unsere Hoffnungen sind, wenn wir wirklich Acht geben, weil oft geben wir nicht einmal Acht, was wirklich in unserem Bewusstsein vorgeht, merkt man diese Fülle von permanenter Aktion dessen, was hier hin und her geht, an Selbstgesprächen, an Gedanken, an Blitzen, an Erinnerungen, an Eindrücken, all das miteinander stark verwoben, das einfach unsere Welt ausmacht. Und der erste Eindruck von Meditation ist eigentlich ja schlicht und einfach, dass man das überhaupt mal merkt.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass einer der wichtigsten Erfahrungen von Meditation einmal besteht, überhaupt zu sehen, wow, da geht so viel ab in mir. Das habe ich. Ich war so drinnen, dass ich es nicht bemerkt habe.
Mhm. Ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, das mal so zu sehen. Ich war so drinnen, dass ich das gar nicht gemerkt habe und dass wir ständig eigentlich das uns eben in der Art und Weise, wie wir uns definieren als das, was wir sind und dafür dann eben auch Sprache benutzen, immer diese Form von dem, was sich da eben an Inhalten zeigt, dass das ist, was ich bin. Und in Meditation, so wie du es auch beschreibst, in dem mal davon einen gewissen Abstand einzunehmen, zu sehen, da öffnet sich eine andere Dimension, der ich gewöhnlich nicht so viel Aufmerksamkeit schenke.
Ich meine, viele Meditationstechniken machen daraus schon einmal einen ganz wesentlichen Punkt. Also es gibt Meditationstechniken, denen geht es eigentlich ganz darum, aufmerksam zu werden, was alles in unserem Mind abgeht. Vipassana-Meditation ist so eine Meditationstechnik, die eigentlich sehr stark diesen Fokus hat, wirklich sich des eigenen Bewusstseinsstroms bewusst zu werden. Und das klingt jetzt einmal abstrakt gesprochen gar nicht so schwierig, weil man denkt, ich weiß ja, was bei mir losgeht. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist, sobald man mit dem eigenen Bewusstseinsstrom mitgeht, sieht man ihn nicht mehr. Wenn ich ein Bild verwenden darf, sobald man sich vom Fluss mitreißen lässt, ist der Fluss nicht mehr sichtbar.
Mhm.
Man sieht nur mehr die Wellen, mit denen man gerade mitschwimmt. Und die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist, und da fängt all das an, was damit Stille, mit Ruhe gemeint ist, dass es einen Ort oder einen Blickwinkel außerhalb des Flusses braucht, um den Fluss überhaupt fließen zu sehen.
Mhm. Ja, es ist wie ein Raustreten. Wenn ich an das Flussufer trete, ist der Fluss da, aber ich bin nicht so verwickelt mit dem Fluss.
Ja, und das ist schon ein Riesending, weil es einfach so unsere Gewohnheit ist, sich drin zu verwickeln.
Mhm.
Also viel dessen, was ich nenne es die Kunst der Meditation ist, ja, ist sich nicht verwickeln zu lassen. Und es ist interessant, so darüber zu reden, wie wir gerade reden, weil offensichtlich ist es möglich. Also man kann sich offensichtlich, wenn das Teil der eigenen Erfahrung ist, ja, obwohl das eine Erfahrung ist, die in sich selbst nicht mehr im Sprachraum beheimatet ist. Also das, was wir jetzt gerade als Meditationserfahrung beschreiben, wird ja oft so in der klassischen Meditationsliteratur oder in klassischen Meditationsanweisungen als der Zeuge bezeichnet.
Mhm.
Und der Zeuge heißt deswegen so, weil er einfach sich nicht beteiligt, sondern nur bezeugt. Er ist nicht involviert, auch nicht in die Sprache involviert. Aber es ist interessant, wenn wir zwei drüber reden, ist es etwas, worüber wir uns verständigen können.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass das, dass ich nicht weiß, wovon du sprichst, oder ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dass wir von einer Erfahrung sprechen, die wir beide teilen, obwohl wir sie je in unserer Abgeschiedenheit, in unserer eigenen Meditationspraxis machen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch genauso, wie du es sagst. Es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, über Meditation zu sprechen. Man kann Meditation beschreiben und die Haltungen und wie man meditiert, und man kann in der Form eine Meditationsanleitung beschreiben. Oder so wie wir jetzt darüber sprechen, ist es auch etwas, was getragen wird aus unserer Erfahrung, und wahrscheinlich geht es dir ähnlich wie mir, auch dieser Raum, also dieser Raum, der mir die Freiheit gibt, nicht verwickelt zu sein, wie wir das gerade genannt haben, der öffnet sich in meiner Erfahrung als etwas, was zwischen den Worten auch in eine wahrnehmbare Präsenz in meiner Erfahrung kommt.
Ja, und ich genau darin, glaube ich, liegt auch die Qualität oder die Bedeutung darüber, über Mediation auch gemeinsam zu sprechen. Ich meine, um was vorweg zu sagen, es gibt natürlich auch eine Gefahr des Übermeditationssprechens.
Mhm.
Also man kann im darüber sprechen in der Mediation auch etwas kaputt machen, ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber etwas so verfremden, dass es die eigentliche Erfahrung nicht mehr trifft. Das heißt, es braucht im Reden über so das Subtile wie Meditation auch eine unheimliche Achtsamkeit, sich auf diesen Erfahrungsraum wirklich zu beziehen. Aber wenn das gelingt, und das ist, glaube ich, die Qualität dessen und die Wichtigkeit dessen, über Meditation zu sprechen, dann wird Meditation auch Teil unserer sprachlichen Realität, die wir miteinander teilen.
Mhm.
Das heißt, diese Trennung zwischen Leben und Meditation, die meditieren die auch erfahren. Da habe ich diesen Raum, wo alles ruhig wird, wo alles wegtritt. Und dann stehe ich auf und bin ich erst recht wieder mitten im Leben. Diese Trennung kann wirklich überbrückt werden, indem wir merken, Moment mal, du hast eine ähnliche Erfahrung, ich habe eine ähnliche Erfahrung, und das hat was mit diesem so wesentlichen Raum zu tun.
Ja, letztendlich würde ich auch sogar sagen, dass es ja darum dann eigentlich auch geht, diese Trennung zu überbrücken. Denn wenn das, was ich in Meditation erfahre, nur dann wahr wäre, Wirklichkeit meines Selbst wäre, wenn ich in der Stille sitze und wenn es nicht mehr wahrnehmbar wäre, außerhalb der bestimmten Praxis des Stillsitzens. Es kann fast nicht sein. Also wenn man es einfach mal so ranlässt, so ist etwas, was ich für wahr wahrnehme, als eine tiefe Wirklichkeit von Bewusstsein, von etwas jenseits dieses ständigen Inhaltsflusses in meiner Erfahrung, ist das auch Teil der Wirklichkeit, in der wir jetzt gerade sind, wo wir uns in Sprache begegnen.
Lass uns doch nochmal darüber reden, was diesen Meditationsraum so bedeutsam macht. Ich meine, wir haben das schon vorher angesprochen, dass es einerseits allein, wenn ich mir bewusst werde, was in meinem Verstand alles abgeht, allein wenn ich das sozusagen in den Blick bekomme, mein Verhältnis zu all den Verwicklungen meines Verstandes sich verändern. Also da entsteht ein Abstand zu diesem Fluss und es entsteht eine Freiheit, nicht einfach mit allem mittanzen zu müssen, was in meinem Kopf vor sich geht.
Mhm.
Und dann gibt es noch diese Dimension von Meditation, wo neben dem, dass hier einfach sichtbar ist, was hier alles so vor sich geht und das gesehen wird von einem Blickwinkel der Nicht-Betroffenheit, von einem Blickwinkel der Freiheit, dass auch diese Freiheit selbst mit in den Blick kommt. Das heißt, es kommt etwas in unseren Bewusstseinsraum, das von diesen Verwicklungen nicht berührt ist.
Mhm.
Ich würde sagen, das ist das, was so diese Freiheitserfahrung von Meditation ausmacht, dass es wahrnehmbar ist, dass etwas sich in uns auftut, das mit all diesen Verwicklungen eben nicht verwickelt ist.
Ja, das ist auch eine tiefere Dimension, eine Freiheit, wo man diese momentanen Verwicklungen, es hat mit denen nichts zu tun, weil oft ist man ja so identifiziert mit den gerade in dem Moment abgehenden Dingen in unserer Erfahrung. Und es geht eben über all das Zeitliche auch hinaus. Also man spürt auf einmal so eine unglaubliche Freiheit seinem ganzen Gewordensein gegenüber.
Ja, weil die Zeitlichkeit natürlich genauso mit den Inhalten meines Bewusstseins zu tun hat wie alles andere. Es ist eigentümlich, das jetzt dann so zu formulieren, aber es ist trotzdem so, wie du sagst. Es zeigt sich etwas, das eben mit Zeit nichts zu tun hat. Mhm. Und die Kraft von Meditation oder die Kraft von einer regelmäßigen Meditationspraxis besteht darin, würde ich sagen, dass man sich in dieser Freiheit beheimaten kann. Mhm. Das heißt nicht, dass unser Leben frei von all den Verwicklungen ist, weil das ist es nicht, jedenfalls nicht aus meiner Erfahrung. Aber die Kraft einer starken Meditationspraxis besteht darin, dass diese Dimension von Freiheit nie ganz verschwindet. Mhm. Ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast am Anfang, wenn du gesagt hast, dass wenn wir gemeinsam darüber reden, diese Erfahrungshintergrund mit präsent ist.
Ganz genau. Das finde ich diesen spannenden Moment, den wir ja auch schon manchmal beleuchtet haben, auch zusammen in Gesprächen. Wenn dieser Übergang ist von dem, dass man in der Stille praktiziert hat, gesessen hat, ganz bewusst losgelassen hat von den Inhalten, von all den Versuchungen, mich mit diesem Fluss zu identifizieren. Und dann steht man auf. Und dann ist dieser Moment, in dem ich fast wie eine Entscheidung treffen kann. Aber auch das ist auf einer tieferen Ebene. Je mehr man meditiert, umso mehr merkt man, dass das dass der Anker, den ich setze, in mir selbst entweder in dieser Freiheit bleibt oder ich sofort in diese Verwicklung wieder gehe.
Ja, aber allein überhaupt diese Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln, ja, braucht ja schon Training.
Genau, und ich würde an der Stelle eben dafür plädieren, dass Sprache und Meditation in dieser und über Meditation zu sprechen in dieser Form eben wirklich auch die Praxis der Meditation und dadurch auch die Dimension, die wir darin erfahren, dass Sprache wirklich das unterstützt.
Ja, und es unterstützt es deswegen, weil, also es mich so sagen, Meditation wird gerade Teil unseres Gesprächs hier. So ist zumindest meine Erfahrung.
Ja.
Also dieser Bewusstseinsraum, den ich als so wesentlich empfinde, empfinde ich als etwas, das in diesem Gespräch mitschwingt. Diese Freiheit, die ich versucht habe anzusprechen, empfinde ich als etwas, das in diesem Gespräch mitschwingt.
Ja.
Und dadurch, aber natürlich, wir reden, wir benutzen unser Mind gerade, wir benutzen unseren Verstand, wir benutzen Worte, damit gelingt es, etwas anzusprechen und deswegen etwas in die Sprache zu bringen, deswegen Teil unseres menschlichen Miteinanders werden kann. Weil die Art und Weise, wie wir uns aufeinander beziehen, wir alle, wir Menschen, aber jetzt im Konkreten gerade du und ich, ja, hat ja so viel, hat alles damit zu tun, mit was in meinem Bewusstsein präsent ist. Mhm. Wenn in meiner Beziehung zu dir, in meiner Beziehung zu anderen Menschen, in meiner Beziehung zum Leben, diese Meditationsebene, dieser Meditationsraum mit präsent ist, ist eine Ebene von Freiheit mit präsent in unserer Beziehung.
Ja.
Und das ändert real, wie wir miteinander in Kommunikation gehen können oder auch miteinander einfach leben, arbeiten, Freunde sein, Bekannte sein. All das menschliche Miteinander gewinnt eine andere Dimension, indem diese andere Dimension in dieses Miteinander mit reingebracht werden kann.
Ja, das ist genau so, wie du es beschreibst, dass auch unsere Beziehung eine andere sein wird in dem Moment oder ist in dem Moment, wo wir uns aus dieser Freiheit zueinander beziehen. Denn das, was ich mit mir selbst mache, wenn ich mich so sehr mit meinen Gedanken und diesem inneren ständigen Gespräch in meinem Kopf identifiziere, wird etwas in mir einfach sehr klein und sehr begrenzt und dadurch auch meine Beziehung zu anderen durch diese Filter meiner eigenen Gedankenwelt. Aber in dem Moment, wo sich meine Präsenz oder mein innerer Raum, wo diese Freiheit mein innerer Raum wird, mein größerer innerer Raum und all das, was sonst auch noch abgeht an Gedankenwelt, nicht so sehr in dem Vordergrund steht, sehe ich auch dich und alle anderen Menschen oder auch die Welt um mich rum als diese gleiche Freiheit. Also ist ja interessant, wir boxen uns ja alle ständig ein. Du bist so, ich bin so. Ich filter dich schon dadurch, wie ich glaube, dass du bist. Und plötzlich öffnet sich was und plötzlich ist da Begegnung in Freiheit von Freiheit.
Ja. Was mich auch sehr fasziniert ist, wie subtil das ist, von dem wir gerade reden.
Mhm.
Um ein bisschen gerade aus dem Nähkästchen zu plaudern und unsere Erfahrung, die wir gerade jetzt haben. Wir sitzen hier nicht im gleichen Raum. Du bist in Frankfurt, ich bin in der Schweiz. Und wir hatten gerade vorher einfach, um auch Blickkontakt in diesem Gespräch zu haben, unser Skype offen gehabt und unsere Laptops, so dass wir auch Blickkontakt haben und diese Skype-Verbindung ist gerissen. Und während wir gesprochen haben, habe ich jetzt zwei, dreimal versucht, diese Skype-Verbindung wieder aufzubauen, was nicht gelungen ist. Aber was gleichzeitig diese Erfahrung ist, dass diese Beschäftigung mit so etwas Technischem wie Skype das Gespräch dessen, worüber wir gerade sprechen, unheimlich viel schwieriger macht. Also so kleine Ablenkungen, die in einem anderen Gespräch irrelevant sind oder leicht bewältigbar sind, sind in einem Gespräch über so einen feinen Raum, den wir gerade sprechen, etwas, wo du das, was du sprichst, fast aus dem Blick bekommst.
Ja.
Also ich habe das Skype, diese Verbindung aufzubauen, jetzt einfach sein gelassen, weil ich gemerkt habe, das fordert mich zu sehr heraus, gleichzeitig meine Aufmerksamkeit auf diesen fernen Raum zu halten und dieses technische Problem zu lösen und zu sehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, diesen Raum überhaupt im Gewahrsein zu halten. Also der entgleitet einem sehr. Es braucht schon überhaupt eine Übung, also eine Meditationsübung, um diesen Raum in die Wahrnehmung zu bringen. Und selbst dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Man man verliert sich so, man verliert sich sehr leicht in groben Bewusstseinsstrukturen. Und allein diese feine Wahrnehmung von einem Raum von Freiheit, die alles durchdringt, zwischen uns lebendig sein zu lassen, ist eine macht einen radikalen Unterschied in zwischenmenschlichen Beziehungen, so wie du es vorher geschildert hast.
Ich weiß genau, wovon du sprichst. Mir ging es ja auf der anderen Seite hier genauso. Und etwas, was da auch passiert, ist, dass ich, also dieser Raum von Freiheit, der ist nicht irgendetwas nur in mir. Das ist auch interessant, weil während wir darüber sprechen, ist das auch ein Raum, der jetzt so zwischen uns ist. Aber zwischen uns ist ja unglaublich viel, auch einfach mal an Distanz. Aber innerhalb dieser Begegnung, diese Begegnung ist auch eine Form der, da ist keine Grenze für irgendetwas. Und sich darauf so sehr einzulassen, da habe ich das auch gemerkt. In dem Moment, wo ich mit dieser Technik mich beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ich gehe auf so eine ganz andere Ebene und ich habe dann plötzlich nicht mehr die Wachheit für dieses Feld, für diesen Raum. Und es ist ja, also wir sind es so gewöhnt, uns auf diese Details so zu, mit vielen Details, also Multitasking ist ja auch eine hohe Bewusstseinsleistung. Aber wenn wir diesen Raum, von dem wir gerade sprechen, dann nicht halten, verändert sich sofort die Beziehung und das Feld.
Und umgekehrt, einfach eine Kultur miteinander zu entwickeln, wo dieses Feld einfach Teil unseres Austausches sein kann, stärkt enorm, das ist meine Wahrnehmung, unsere Fähigkeit auch diesem Feld Halt zu geben in unserem Bewusstsein.
Sag das nochmal umgekehrt.
Die Fähigkeit darüber zu reden, ja, darüber sich austauschen zu können, stärkt auch die Fähigkeit, diesem Feld Halt geben zu können im eigenen Bewusstsein.
Ja, ja.
Es verliert diese Flüchtigkeit. Es bekommt einen Halt in unserer kommunikativen Welt. Und es erlaubt uns, diese so eben flüchtige Realität von Loslassen, von innerer Freiheit, von diesem Raum der Stille als etwas präsent zu halten, das, wie es ja eigentlich der Fall ist, nie weggeht. Weil diese Unendlichkeit ja nicht etwas ist, das wir anschalten, wenn wir meditieren, sondern wenn wir meditieren, wir lassen uns drauf ein. Diese Unendlichkeit, diese Stille, diese Freiheit von unser Mind, die ist ja immer anwesend. Wir sind es, die uns einfach nicht drauf einlassen.
Genau, und ich würde da, glaube ich, auch noch eine Frage mit anschließen, die mir da kommt. Schauen, was du dazu denkst, denn so wie du es beschreibst, ja, das ist eine Wirklichkeit, diese Unendlichkeit, die wir nicht anschalten, die ist immer da, es ist Teil der Wirklichkeit. Und Sprache und die Worte, die wir jetzt darüber und daraus generieren, hier miteinander im Feld, sind ja auch ein aus diesem Feld und aus dieser Tiefe von Bewusstsein entstehenden Form, würde ich mal so sagen. Also ist Sprache auch, wenn ich beginne, dieser Dimension den Raum zu geben, dieser Freiheit, von der wir gesprochen haben, diesen inneren Raum von Freiheit in uns und zwischen uns als Wirklichkeit, wenn ich das so wahrnehmen kann, ist meine Sprache auch aus diesem Bewusstsein ja heraus eine Form davon.
Ja, ein Ausdruck davon. Meine, was ist Sprache? Oder wie entstand Sprache? Sprache muss irgendwie aus dem Bedürfnis entstanden sein, etwas ausdrücken zu wollen.
Ja.
Sei es, dass es mit unserem vorsprachlichen Ausdruck von Angst, Wut aber auch Nähe, also das, was wir mit Primaten teilen, das ist, da muss irgendein Bedürfnis gewesen sein, was auszudrücken. Und Sprache geht einfach dorthin, wo sich unsere Bewusstseinsräume hin öffnen. Wenn wir unsere kulturelle Entwicklung anschauen, teilweise vermittelt durch Sprache, und teilweise eben ausgedrückt durch Sprache, gehen wir in Bewusstseinsräume, die uns menschheitsgeschichtlich nicht immer zugänglich waren. Also ein logisch-rationaler Bewusstseinsraum, ja, also wenn man wirklich knallhart argumentiert, pro und contra und ganz diffizile Argumente miteinander abwägt und die Logik dessen verfolgt, ja, also all das, was so kristallklare Logik ist, ja, das gab es nicht immer als etwas, das uns zugänglich war, sondern das haben wir, das sind Bewusstseinsräume, die wir uns auch sprachlich, die wir uns sprachlich erschlossen haben. Genauso alle tiefen Dimensionen von Spiritualität, von mythischer Spiritualität mit den mythischen Figuren, die für bestimmte Qualitäten stehen, sei es die Götterwelten oder sei es Engelwelten. Das waren und sind sprachliche Formen, in dem Fall Bilder, die etwas zum Ausdruck bringen. Wenn ich in einen christlich-mythischen Kontext von Mutter Maria spreche, oder wenn ich von dem Teufel spreche, dann spricht das etwas in uns an. Also sobald wir eine Beziehung zu diesen Welten haben, werden diese Welten durch Sprache angesprochen. Wenn jemand überhaupt keinen Zugang zu Meditation hat, kannst du mit Sprache es auch ganz schwer ansprechen. Es ist eine Wechselwirkung aus Übung, also die Übung, wirklich sich in der Praxis der Stille diesen Raum zu öffnen und der Übung, es im Miteinander auch ansprechen zu können.
Ja, wenn ich keinen Zugang dazu habe, keine Sensibilität und keine Erfahrung von dieser tieferen Dimension, dann ist meine Sprache auch einfach ein Abbild meines Bewusstseins, das dann eben meist einfach sehr begrenzt ist auf das gerade in meinem Kopf abgehende Gedankenspiel. Und dieses Gedankenspiel ist dann einfach meins. Und damit bin ich in mir und in einer Getrenntheit, weil es sind meine Gedanken und nicht deine. Und Sprache aber aus diesem Feld herauskommt, das wir so angesprochen haben, in dem wir oder was wir gerade auch so wahrnehmen, dass in unserer Kommunikation hier präsent ist, ständig mitschwingt, dann spreche ich oder meine Sprache kann Ausdruck werden dieses Feldes und dieses Miteinanderdenkens und dieses Miteinander ausdrücken Wollens von den verschiedenen Aspekten unserer Erfahrung, die hier gerade sich zeigt.
Ein gutes Beispiel sind einfach wieder Menschen, die wirklich eine tiefe Fähigkeit entwickeln, mit Sprache umzugehen. Also ich spreche jetzt von Literaten, von Dichtern. Und wenn man sich die Werke von Literaten und von Dichtern und Poeten ansieht, sieht man eigentlich zwei Dimensionen ihrer Kunst. Die zwei Dimensionen, die allerdings miteinander in Beziehung stehen. Das eine ist ich nenne es Sprachfertigkeit. Also wirklich kunstvoll mit Sprache umgehen zu können. Sprache hier einfach das Sprache als Werkzeug ganz fein verwenden zu können. Das ist in sich schon eine hohe Kunst. Und dann unterscheiden sich aber Literaten, Künstler mit den Bewusstseinsräumen, die sie mit dieser Sprache berühren. Es gibt Menschen, die haben eine ganz brillante Sprache, aber du merkst, dass trotzdem die Räume, die sie berühren, eigentlich eher was Flaches sind, auch wenn sie dieses Flache brillant beschreiben, ja. Ist es trotzdem flach. Und dann gibt es einfach Dichter, wo du merkst, mit diesem feinen Werkzeug, das sie sich entwickelt haben, der Sprache, können sie auch Bewusstseinsräume ausleuchten, die sie deshalb ausleuchten können, weil ihnen beides zugänglich ist. Die Verfeinerung der Sprache und die Tiefe ihres inneren Erfahrens. Und da entsteht meistens, zumindest aus meiner Sicht, die größte oder die stärkste Poesie.
Ja, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Und hier auch diese Wechselwirkung, dass Sie einerseits eine Erfahrung haben, die Sie förmlich, ich glaube, bei vielen auch fast drängt, sie ausdrücken zu wollen. Es ist fast wie ein innerer Ruf. Es möchte gesagt werden. Und Sie finden Ihre poetischen Ausdruck davon. Also man merkt, es ist nicht auf einem logischen Denken basiert, sondern da kommt was aus einer anderen Quelle, was ich ausdrücken möchte. Und gleichzeitig vielleicht dann auch durch das Nutzen der Sprache selbst einen tieferen Bezug dazu entwickeln zu können.
Genau. Na gut, dass du das ansprichst, weil es funktioniert nämlich eben auch genau andersrum. Wenn wir wieder einfach eines der ganz klassischen Beispiele nehmen, ja, von diesen großen Dichtern, ich komme da immer wieder auf Rainer Maria Rilke zu sprechen, ja. Der einfach ganz kleine Dinge und auch ganz tiefe, meditative Dinge zur Sprache bringt. Und gleichzeitig kannst du diese Werke von Rilke jemanden in die Hand drücken, der eigentlich noch keine so tiefen Erfahrungen hat, wie Rilke sie anspricht. Und anhand der Sprache, die sich in der Rilke-Lektüre öffnet, kann man sich in Tiefen hinein, ich sag mal, handeln, ja? In die man ohne der Hilfe von Rilke Sprache nicht gefunden hätte. geht nicht ohne dafür empfänglich zu sein. Also es muss eine bestimmte Empfänglichkeit da sein. Aber, und das macht dann auch den Wert von guter Poesie aus, man kann sich anhand gerade eines genialen Gedichtes in Bereiche bewegen, in die man sich ohne diesem Gerüst dieses Gedichtes, wenn ich das so nennen kann, nicht bewegen hätte können.
Ja.
Und mit dem Ansprechen von Meditation ist es genauso.
Ja, ist interessant, weil die letzte Frage in unserem E-Mail haben wir ja auch noch so formuliert: Wie würde unser Alltag aussehen, wenn Sprache nicht aus der Trennung kommt? Ich glaube, das hast du jetzt auch gerade beschrieben, dass eben diese Dimension, die uns zugänglich wird in solchen Momenten beim Lesen dieser Gedichte, wenn wir eine Sensibilität dafür haben oder in Meditation, wirklich etwas, was ist, was mitschwingt zwischen uns, dann ist da auch ein Wunsch danach, durch unseren Austausch das permanent mit präsent zu halten. Ohne dass man jetzt da ständig drüber reden müsste oder so, aber da ist etwas, wo man weiß und mehr spürt, wir sind mehr als die Getrenntheit unserer eigenen Gedankenwelten.
Ja, ich glaube, man kann sogar so weit gehen, dass es wichtig ist, eine Umgangskultur miteinander zu entwickeln, wo das Teil dessen ist. Eine verfeinerte Kultur, ohne affektiert zu werden. Also das sind genügend Gefahren, dass das auch in die Irre gehen kann. Aber wenn es eben nicht in die Irre geht, erlaubt ein anderer Umgangston, den wir miteinander ansprechen, in dem diese Realität Teil unserer menschlichen Alltäglichkeit werden. Dass sie unser Menschsein oder unser Miteinander Menschsein vertiefen. Das heißt, in der gleichen Art und Weise, wie Rilke uns hilft, sich in menschliche Tiefen einzulassen, können wir das Miteinander noch auf eine ganz andere Art und Weise, weil Rilke ist natürlich ein Meister, aber mal ganz platt gesagt, Rilke ist tot. Was geblieben sind seine meisterhaften Worte, die wir lesen können. Es ist noch etwas völlig anderes, wenn wir Mensch zu Mensch Leben zu Leben diese Dimension ansprechen, um dann eben diese Dimension, in dem es Teil unseres Miteinander wird, Teil der menschlichen Kultur werden zu lassen.
Ja. Genau, und Meditation eben so auch zu verstehen, dass es eben kulturbildend, eine kulturbildende Praxis dann sein kann.
Mhm. Exakt das, ja.
Tom, wir haben noch 10 Minuten, sehe ich hier gerade. Ja. Vielleicht ist es auch ein schöner Moment, zu schauen, ob noch ein Hörer oder eine Hörerin sich mit reinbringen möchte in das Gespräch. Oder wir haben vielleicht auch schon eine E-Mail-Frage. Ich sage aber nochmal die Einwahlnummern durch. Und zwar aus Deutschland die 0201 54 59 9800, aus der Schweiz 041 51 26 012, aus Österreich 01 22 97 30 3. Wie immer haben wir noch 2 Hürden eingebaut. Die Konferenzraumnummer wird abgefragt, 77 58 0, die Raute-Taste. die PIN, dreimal die 12 und die Raute-Taste. Und dann bitte noch die Stern-1-Tastenkombination drücken, damit wir hier in der Technik am Bildschirm eure Leitung freischalten können. Und ich höre, da ist auch ein Hörer oder eine Hörerin am Telefon. Und jetzt sollte die Leitung freigeschaltet sein.
Ja, die ist freigeschaltet. Hallo, hier ist Matthias. Ich sage mal Matthias aus Berlin, aber das stimmt gar nicht, weil ich gerade hier sitze. Ganz woanders, aber das ist genau der Raum eben. Den gibt es eigentlich gar nicht, habe ich den Eindruck. Und ich möchte einfach nur sagen, was ich so empfunden habe jetzt gerade in dieser Stunde oder in dieser Faststunde, dass das Gespräch, was ihr beide geführt habt, eigentlich gar nicht ein Gespräch zwischen euch beiden war, sondern ein Gespräch, was einen Raum erfüllt hat, so habe ich das wahrgenommen, in ihr eben nicht alleine seid, sondern einfach ein Raum, der da ist. Und das Gespräch hat nach meiner Meinung auch wenig in Worten stattgefunden. Also ich kann die Worte ja fühlen, wo sie im Körper eine Schwingung angeben. Sondern das Gespräch hat eigentlich interessanterweise in den Pausen stattgefunden, indem man die Worte, und also so habe ich das empfunden, indem die Worte mit dem Raum nochmal abgeglichen werden. Und daraus entstehen die neuen Worte. Mhm. Also eigentlich war das gerade eine Form von Meditation. Ja, so empfand ich das.
Wow.
Und einfach die Tatsache, dass du dich so einbringst, ja, belegt ja auch das, wovon du sprichst.
Ja.
Weil offensichtlich, du kommst hier in das Gespräch rein, aber wir treffen uns genau am gleichen Platz.
Ja, korrekt. Und zwar bei mir ist es in der Höhe des Bauchnabels. Ja, vielen Dank.
Ja, nee, vielen Dank. Und ich glaube, das ist spannend, dass du es ansprichst, weil genau das, die Tatsache, dass wir das miteinander teilen können, ja, das verändert eigentlich, was es heißt, miteinander Mensch zu sein. Und wenn wir das ernst nehmen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dann entsteht eine andere Umgangsart zwischen uns. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Mhm. Ja, das ist wunderschön, wenn das passiert. Und ich finde, ich habe den Eindruck, es passiert. Ganz langsam, aber es passiert. Das ist wunderschön.
Ja. Das ist schön. Danke, Matthias. Ich wollte einfach auch noch sagen, dass es wirklich auch meine Erfahrung war. Also so wie du es gerade auch beschrieben hast, das Gespräch fand nicht nur zwischen Tom und mir statt. Und das ist ja auch irgendwie etwas, was wir vorher gar nicht so gewusst haben. Und jetzt, je mehr wir gesprochen haben, umso weiter war eben einfach diese Präsenz, dass da eine Freiheit ist. Und es ist nicht meine oder Toms oder deine, das ist die eine. Und was wir ansprechen, ja, ist dafür sensibel zu werden, das anfangen stärker wahrzunehmen als eine permanente Wirklichkeit.
Genau, und du sagst gerade, je mehr wir gesprochen haben, ich würde fast sagen, je mehr die Pausen waren zwischen dem Sprechen und das Fühlen, daraus entstand die Zeit, ja?
Wow.
Ja.
Ja. Danke.
Danke auch.
Wir haben jetzt keine weitere Wortmeldung am Telefon, vielleicht aber ein E-Mail, Tom.
Ja, ich würde hier ein E-Mail kurz auch dazu stellen, das es auch auf eine interessante Weise ausdrückt, wo ein Hörer schreibt, hat man eine tiefe Erfahrung in Meditation gemacht, so kann man oder muss man davon berichten. Fehlt diese Erfahrung, kann man nur darüber erzählen. Nur wenn man Meditationserfahrungen in irgendeiner Weise ausdrücken kann, verfügt man darüber im Alltag.
Hm. Ja, ich glaube, ja, und ich glaube, das haben wir ja auch angesprochen, dass es auch etwas ist, was wir beginnen zu lernen. Dass in diese Form, in diesen Ausdruck über Sprache zu bringen. Dadurch ist es, glaube ich, für uns fast alle, die wir Meditation praktizieren, am Anfang etwas, wo wir die Erfahrung haben, ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll. oder kann, weil es so fremd ist, so eine andere Dimension, aber es ist eben auch eine Art der Praxis, so wie, ich glaube auch, was du vorhin beschrieben hast, Tom, ein Poet, ein Dichter auch versucht, die richtigen Worte zu finden für das, was ich durch ihn zeigen will.
Ja. Da ist noch ein E-Mail von einer Hörerin, die schreibt, liebe Freunde, dass Sie selber freier werden durch die Praxis der Meditation ist ja schon in eurem Gespräch wahrnehmbar und auch naheliegend. Wenn jemand Sport betreibt, so ist sein körperliches Auftreten einfach fitter. Nun ahne ich auch, dass es noch eine weitere Ebene der Wirkung gibt. Denn wenn jemand viel musiziert, ist er eventuell seelisch beweglicher. Aber es zeigt sich erst eine Wirkung für die Welt, wenn er ein Konzert spielt und man ihm zuhören kann. Doch wenn Menschen meditieren, haben wir den Eindruck, als ob durch diese Tat selbst etwas Reines, Gutes für alle getan würde. Meditierende brauchen nicht Meditation zu zeigen, damit wir empfinden, dass Wesentliches geschieht. Stimmt das oder ist das nur eine Annahme?
Ich weiß nicht, was du denkst, Tom, mir kommt der Buddha in den Kopf. Und da ist manchmal etwas, wenn man in die Präsenz eines Menschen kommt, der so tief wirklich verwurzelt ist, dass da unmittelbar auch etwas ausstrahlt. Aber da ist auch etwas in dem, wie wir jetzt gerade eben auch darüber sprechen.
Ich glaube, die Frage berührt auch eine uralte Frage, die es zwischen Mystikern immer gab. Mhm. Und das ist der Vorrang zwischen der Vita Activa und der Vita Negativa. Inwiefern eben die Praxis selber, also das Loslassen selber, das Eigentliche ist, oder inwiefern das dann auch ins Leben, im Leben gelebt werden will, ja. Und kurz gesagt, ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat, weil ich habe keinen Zweifel daran, dass Menschen, die einfach Praxis machen, durch die Praxis was verändern. Und ich habe aber auch keinen Zweifel daran, dass es auch der Dimension bedarf, wo Menschen das in praktischer Tätigkeit oder im praktischen Leben zu Ausdruck bringen, wo Menschen nicht indem sie irgendwo meditieren oder beten, sondern in der Art und Weise, wie sie ihr menschliches Leben leben, diese Dimension mitleben. Mhm. Ich glaube, es braucht beides.
Ja, es lässt uns auch irgendwie in so einem Spannungsfeld. Es ist auch eine Herausforderung drin, zu wissen, ja, es ist ein Leben, mein Leben wird sich nicht unbedingt von alleine verändern, wenn ich nicht auch praktiziere. Und die Praxis an sich ist nicht unbedingt der Garant, dass sich mein Leben verändert.
Vielleicht noch ein letztes E-Mail, das uns hier erreicht hat, von einem Hörer, der schreibt, ein schönes Gespräch. Manchmal kann die Meditationserfahrung ja auch an die Sprachlosigkeit führen, wo es einem sozusagen die Sprache verschlägt durch die Größe und Reinheit des Erfahrenen. Wie seht ihr das Verhältnis zwischen so einer Sprachlosigkeit und dem Wunsch, diese tiefe Erfahrung auch durch Sprache auszudrücken?
Ich glaube wieder, wie eben, dass es wirklich auch beides ist. Ich hatte gerade vor unserer Radiosendung ein Gespräch über spirituelle Entwicklung mit einer Gruppe von Menschen, die wir regelmäßig uns gemeinsam über Sprache auch in diesen Entwicklungskontext setzen. Und das Interessante war, in einem Moment tat sich wirklich diese Sprachlosigkeit als Stille auf und wurde auch zu einer sehr bewussten Stille in dem Moment. Und es war kein Ausweichen, ja, sondern es war ganz eindeutig, dass hier etwas, da waren keine Worte mehr nötig. Und dann an einem Moment war es aber auch wieder klar, dass es in einen weiteren Fluss von Sprache gehen wollte. Und manchmal ist es wirklich so. Und dann ist es auch wichtig, diese Sprachlosigkeit zuzulassen, weil das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, Tom, man kann auch etwas zerreden.
Um nochmal mit reinzubringen, welche Subtilität das hat, wovon wir reden, ja. Und da ist diese Sprachlosigkeit vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Weil es gibt verschiedene Arten von Sprachlosigkeit.
Mhm.
Es gibt eine Sprachlosigkeit, die ein Ausdruck dessen ist, was wir gerade ansprechen. Und es gibt eine Sprachlosigkeit, die eine Verweigerung dessen ist, was wir gerade ansprechen.
Ja.
Und es braucht eine ziemlich feine Wahrnehmung, um das eine vom anderen unterscheiden zu können. Mhm. Aber eine Sprachlosigkeit, die Ausdruck dessen ist, die hat die ganze Kraft dessen, was einfach Ausdruck mit sich bringt. Es geht einfach, was der andere Hörer vorher gesagt hat, was in den Pausen auch teilweise passiert und was dann auch manchmal im Moment von dieser Sprachlosigkeit passiert, dass gerade da das, was wir versucht haben zu beschreiben, durchbricht.
Das stimmt. Ist schön, dass das noch mit reingekommen ist, was du gerade angesprochen hast. Und deswegen braucht es einfach auch die Praxis und den Austausch und auch das Gemeinsame uns unterstützen, diese Subtilität wahrnehmen zu lernen.
Über der Zeit. Vielen Dank allen, die hier zugehört haben. Vielen Dank allen, die sich hier übers Telefon oder übers E-Mail eingebracht haben.
Ja, herzlichen Dank.
Ich glaube, die Stunde war auch ein Beleg dafür, dass es durchaus sinnvoll sein kann, über Meditation zu reden.
Danke, Tom. Grüße in die Schweiz.
Danke. Einen schönen Abend.